Am nächsten Vormittag stand TJ im Mittelgang eines Ladens für Outdoor-Bedarf in der Mall, fuchtelte mit den Armen in der Luft herum und seufzte. T konnte halsstarriger sein als Peter. »Wenn du jetzt mit Paddy wegfährst, wird Peter dich unter Beobachtung stellen.« T blieb hartnäckig. »Na und? Dann habe ich sogar Polizeischutz.« TJ ließ nicht locker, er wollte sie zum Bleiben überreden. »Ich meine es ernst, du solltest nicht fahren. Es macht dich verdächtig.« T konterte, »Nein, verdächtig wäre, wenn ich das Land verlassen würde, zum Beispiel, um nach Irland zu fahren. Und genau das werde ich über kurz oder lang auch tun.« »Bist du verrückt? Paddy wird dir wieder das Herz brechen. Er würde dich nur ausnutzen. Ist es das, was du willst?« »Nein«, erwiderte sie ruhig, »es ginge ja nicht um Paddy und mich. Wenn ich tatsächlich irgendwann wieder nach Europa fahre, dann wird es um Irland und mich gehen.« »Hier, halt das mal bitte.« Zu TJs Erstaunen, offensichtlich weniger wütend als resolut, stopfte T den Griff eines Koffertrolleys, den sie soeben erstanden hatte, in seine Hand. Detective Kincaid vermeinte, einen leichten irischen Akzent sich in ihre Sprache einschleichend vernommen zu haben, und schob von dieser Sekunde an das leere Behältnis mit dem unangenehmen Gefühl, ein Verschwörer zu sein, ein Mitwisser in einem nicht ganz koscheren Geschäft. Momentan ging es nur um einen Ausflug in eine Skihütte, aber wenn sie sich ins Ausland absetzte, konnte selbst der Polizeipräsident ihren Ruf nicht wieder reinwaschen. TJ seufzte, denn immerhin war der Commissioner sein Vater, und es wäre nicht der erste Gefallen gewesen, den er ihm erwies. Eigentlich mochte er diese Form der Vetternwirtschaft nicht besonders, und die meiste Zeit über versuchte er, sie zu umgehen, besonders weil er wusste, dass es Kollegen gab, die ihn dafür verachteten. Nicht zuletzt Peter hatte sich anfangs schwer über ihn lustig gemacht. Aber für T wäre er über seinen Schatten gesprungen. Apropos Schatten, da war etwas hinter ihm, das ihm gar nicht... Ach, dieser uralte Chinese, der Ehrwürdige. Dass es hier aber auch niemand für nötig hielt, sich vernehmbar anzukündigen. »Was höre ich da?« fragte der Apotheker vergnügt und nickte zum Gruß mit dem Kopf. »Larissa Minty, du willst verreisen?« »Ja«, bestätigte die junge Ärztin und verbeugte sich leicht, »mit Paddy. Ich meine, mit einem Freund, Patrick McDermott. Kennst du ihn eigentlich?« Lucie antwortete nicht, sondern fragte, scheinbar ohne einen Zusammenhang mit den vorangehenden Äußerungen, »Ist es wahr, dass du gesagt hast, du wollest nicht mehr solo singen?« »Ja«, nickte sie, »wieso?« »Nun, dahinter stehen sicherlich ziemlich ernste Überlegungen.« »Darauf kannst du Gift nehmen.« »Apropos ernst, nur um mich einmal selbst zu zitieren«, lächelte der Alte schelmisch, »Ernsthaftigkeit ohne Humor ist genauso leblos und starr wie übertriebener Humor, der aus Angst entsteht.« Sowohl TJ als auch T sahen ihn neugierig an. Sie kannten den Ehrwürdigen inzwischen gut genug, um zu wissen, dass nichts, was er sagte, ohne Grund geäußert wurde, und sie suchten einen Zusammenhang zwischen seinen Worten und dem bevorstehenden Ausflug. Aufmerksam beobachteten sie ihn, aber der Apotheker griff lediglich am Süßwarenregal vor der Kasse nach drei riesigen bunten Zuckerlollis und steckte jedem von ihnen einen davon in den Mund. Den dritten behielt er selbst in der Hand. »Guten Appetit«, wünschte er und wanderte weiter. Bevor er in die Straßen Chinatowns hinaustrat, drehte er sich um und sagte, »Übrigens, Larissa Minty, was das Seil angeht, das du nicht durchgeschnitten hast, damals in China. Peter hat auch ein Problem mit einem Seil, das er nicht festhalten konnte. Vielleicht kannst du es für ihn festhalten, eines Tages.« Damit ging der Ehrwürdige seiner Wege und überließ die beiden ihren nun wirklich verworrenen Gedankengängen. »Was meint er damit?« fragte TJ, und T antwortete, »Ich weiß nicht genau. Das Seil kann ich einordnen, aber mir ist absolut unklar, woher er meine Erinnerungen kennt.«
»Wie bitte?«
»Konstruier jetzt bloß nicht irgend so eine Geschichte, die lange vor meiner Geburt gelaufen ist und während derer Lucie und meine Mutter sich kennengelernt haben. Ich find's auch so schon unheimlich genug.« »Okay«, sagte TJ erleichtert, »ich lade dich auf einen Tee oder sowas ein. Da drüben ist ein Café.« Als T an diesem Abend am Baiji-Gehege anlangte, war sie keineswegs erstaunt darüber, Kane dort anzutreffen. Die Art allerdings, wie er ihr entgegensah, gab ihr zu denken. Er sprach sie nicht an, nicht einmal als ihr Arm den seinen berührte, während sie sich über das Geländer beugte, um das Becken zu überblicken. Das musste sie mehrmals tun, denn der Delfin war nicht wie sonst ans Geländer geschwommen. Tee erschrak. »Kane, tu doch was! Sie ist nicht da! Bestimmt haben sie ins Labor mitgenommen, um ihr Zellen zu entnehmen oder sowas. Hoffentlich tun sie ihr nicht weh. Hast du gesehen, wohin sie gebracht haben?« »Still«, befahl der Shaolin, und Tee fühlte sich, als stünde sie mit beiden Beinen in eiskaltem Wasser. In diesem Moment erschien er ihr endgültig fremd. Aber er fuhr fort, wenn auch wesentlich leiser, »Sie haben sie nicht fortgebracht.« Das war alles. Aber in der klaren Abendluft waren seine Worte weithin und deutlich zu hören. »Der Delfin ist verschwunden«, resümierte Tee, und Kane nickte. »Obwohl sie sie nicht fortgebracht haben«, brachte sie das nächste Puzzleteil ins Spiel. Er nickte wieder, und sie fragte weiter. Sie hatte das Gefühl, Sehnsucht nach einer Freundin zu empfinden. »Wohin ist sie gegangen?« »Das weiß ich nicht.« »Glaubst du, es geht ihr gut?« »Das weißt du genau.« Angesichts der überwältigenden Einsicht, dass das Tier zwar nicht mehr dort war, wo es nach menschlichem Ermessen hätte sein sollen, es sich dafür aber möglicherweise genau dort befand, wo nach himmlischem Willen sein Platz in der Welt war, wo immer das auch sein mochte, hatten Kanes Worte eine enorm beruhigende Wirkung auf seine Schülerin. Erschöpft, aber auf unbestimmbare Weise glücklich, sank sie neben der Glasscheibe nieder. Und dort spürte sie es. Wie ein kaum wahrnehmbarer, warmer Regen strömte etwas in sie, das sie unwiderstehlich anzog. Was immer es war, sie wusste, sie liebte es, und es würde niemandem schaden. Sie fühlte sich plötzlich jenseits der Zeit stark und lebendig. Güte und Friede drangen in sie ein, gingen von ihr aus, wiegten sie. Sie badete darin. Das Gefühl wurde so stark, dass sie glaubte, ertrinken zu müssen, wenn die Quelle dieser Kraft sich ihr nur einen einzigen weiteren Schritt näherte. Aber das geschah nicht. Sie war glücklich, ohne zu verstehen. Aber ihr Verstand war nach wie vor auf Empfang geschaltet, und so hörte sie Kane laut und deutlich sagen, »Ich denke, sie möchte dir einen Teil ihrer Kräfte vermachen.« In diesem Augenblick begriff Tee die einzigartige Gnade, die dem Tier als einem Wesen aus einer aussterbenden Art widerfahren war und die nun offenbar auf sie einströmte, nämlich die, einer mythischen Kraft teilhaftig zu werden, die Leben verhieß. Dies war nicht einfach ein Gefühl, sondern Realität. »Mut«, sagte eine innere Stimme zu ihr, »nur Mut, sei zuversichtlich. Alles trägt den guten Anfang noch immer in sich. Der Anfang ist in dir, er wirkt noch immer fort, er wird dich immer tragen und bleibt dir treu.« »Nein«, stieß sie hervor, »ich will diese Kraft nicht. Was immer sie dazu gebracht hat, mir diese Macht schenken zu wollen, ich kann mich damit nicht einverstanden erklären. Sie soll all diesen wunderbaren Glanz für ihre Nachkommen verwenden, ich werde sie nicht annehmen.« Die junge Heilerin spürte, wie die Wärme sich zurückzog, sie aber dennoch gestärkt zurückließ. »Glaubst du, diese Kraft ist zu ihr zurückgekehrt?« fragte sie den Shaolin-Priester, der sich über seine Schülerin beugte, um ihr aufzuhelfen. Kane zuckte mit den Schultern. »Ich hoffe es«, sagte Tee. »Es ist so ungerecht, was mit diesen Tieren geschieht. Findest du, wir sollten versuchen, diese Klonwissenschaftler zu stoppen, damit niemand ihre Forschungen weiterführen und missbrauchen kann? Immerhin nennt Mrs. G. im gleichen Atemzug das kirchliche Versuchsfeld für grüne Gentechnik.« Aber Kane zog nur wieder die Schultern hoch. Tee wurde das unangenehme Gefühl nicht los, dass es ihm gleichgültig war, ob sie in die Geschichte der Wissenschaft eingriff oder nicht. Obwohl sie genau wusste, dass er helfen würde, wenn jemand durch diese Forschungen bedroht wurde. Er kam ihr ein bisschen vor wie Mutter Teresa, der man oft den Vorwurf gemacht hatte, sie würde zwar den Armen helfen, letztlich aber das System nicht verändern. Aber das war auch nicht ihre Aufgabe gewesen. Sie hatte einfach dort gewirkt, wo sie stand, und damit sicherlich mehr erreicht als so mancher, der gleich die ganze Welt zu verbessern trachtete. Kane bewegte sich im Einklang mit dem Tao. Er plante keine großartigen Veränderungen, aber er war Teil ihrer und bemühte sich, den Menschen am Wegrand ein Nächster zu sein. Am darauffolgenden Morgen nutzte die junge Ärztin die Gelegenheit, erneut mit TJ, der sich einen Tag Urlaub genommen und einen Geschäftsfreund in der Stadt getroffen hatte, ins Einkaufszentrum zu gehen. Am Schaufenster einer Bildergalerie blieb sie stehen und betrachtete ausgiebig die Auslage. Wertvolle Bilder unterschiedlichster Epochen und Stilrichtungen waren dort als Kunstdrucke zu sehen, und daneben hingen eine Reihe verschiedenfarbiger Ecken mehrerer hochwertiger Materialien, die als Vorlagen für Rahmen-Spezialanfertigungen dienten. »Sieh mal«, verkündete T, »das wäre doch was für deine Fotos.« »Guck nicht so, ich weiß, dass du fotografierst. Warte, ich geh kurz mal rein. Ich muss etwas abholen.« Mit diesen Worten verschwand sie im Inneren der Galerie, die auf angenehme Weise weit weniger dramatisch ausgeleuchtet war als die übrigen Läden im Umkreis. Nach einigen Minuten kam sie mit einer riesigen Papiertüte wieder heraus. »Komm mit, wir setzen uns«, forderte sie ihn auf, und sie gingen zu einer wenig frequentierten Bank in einer Ecke der Mall. Dann nahm sie, plötzlich ohne jedes Brimborium, ein großes gerahmtes Poster heraus und zeigte es ihm. Er wusste, was es darstellte, das Schriftzeichen für Selbstmitleid, das sie vor einiger Zeit selbst vergessen und nachdenklich auf Reispapier gepinselt hatte, war mit Pappe hinterklebt worden, und der ehemals weiße Hintergrund zeigte jetzt in teilweise unverdünnter Pastellfarbe eine blühende, hoffnungsfrohe Landschaft, die die ursprüngliche Bedeutung sichtbar ließ, aber aufhob. »Ich wollte endlich darüber hinwegkommen«, teilte T ihrem Freund mit. TJ nickte. »Das Bild ist ein Motiv aus einer Schrift meiner Wunderbare-Momente-Sammlung«, erzählte sie mit zärtlicher Stimme. »Wirklich? Aus welcher denn?« »Leonies Rosenbeet.« Etwas klingelte in TJs Hinterkopf. Wer hatte diese Erzählung vor kurzem erwähnt? Es stellt die Szene dar, in der es Leonie mit Hilfe ihres besten Freundes endlich gelingt, das Medaillon zu öffnen, das die Initiale ihrer wahren Identität trägt, und in dem sie ein Bild ihrer verstorbenen Mutter findet. Sie weiß nicht, dass sie in Wahrheit einen uralten irischen Namen trägt, Catelyn. Währenddessen steht sie am Fluss und hört Musik. Sie weiß nicht, dass die Melodie, die an ihr Ohr dringt, das Lied einer alten, weisen Frau ist, die ihre Mutter gut kannte und die jetzt auch ihr Schicksal verfolgt. Außerdem geht es um eine Burg, zwar nicht in der Szene, aber daran musste ich auch denken, als ich die Pinsel zur Hand nahm. Beim Schreiben der Geschichte hatte ich Musik im Kopf, denn Fiona war für ihr Singen bekannt. Aber es war eher die Idee einer Klangfarbe oder Stimmung, nichts Konkretes. Das Merkwürdige ist, dass ich beim Malen eine Melodie vernahm, und zwar, jetzt halte ich fest, dieselbe, die ich im Delfinbecken gehört habe. TJ stutzte. Schließlich sagte er, »Oh, nee, klar, das war eine Melodie, die du dir im Zoo ausgedacht hast. Beim Malen ist sie dir dann wieder eingefallen, und du hast sie auf deine Erzählung bezogen.« T machte, »Hm?« schien aber keineswegs überzeugt. Der Rothaarige erkundigte sich, »Und worum geht es in der Erzählung insgesamt?« »Es ist der Versuch, ein paar Gedankengänge nachzuvollziehen, oder vielmehr sie selbst zu gehen, von der Vielgötterei zum Glauben an den einen Gott.« »Aha«, er sah ihr neugierig in die Augen. »Und weißt du, wie das Buch endet? Genauso habe ich mich nämlich gefühlt, als ich beschloss, das Schriftzeichen farblich zu unterlegen. Der letzte Satz der Geschichte lautet, »Denn Catelyn hatte ihre Wurzeln wiedergefunden.« Kincaid spürte, wie sehr diese Worte seine Begleiterin berührten. Dennoch fühlte er sich verpflichtet, sie auf etwas aufmerksam zu machen. »T, dir ist schon klar, dass dir vermutlich diese ganze Mutterangelegenheit deshalb hochkommt, weil Peters Mutter gestorben ist, als er noch ganz klein...« »Blödsinn! Die Erzählung ist doch schon Jahrzehnte alt. Da kannte ich Peter noch gar nicht.« »Aber sie beschäftigt dich jetzt im Moment.« »Teach, sei so lieb und stell dieses eine Mal deine Sensibilität ab. Sonst spielst du doch auch lieber den Clown«, bemerkte T bissig. Als ihr auffiel, dass sie ihn damit wirklich verletzt hatte, sie aber keinen adäquaten Weg fand, sich dafür zu entschuldigen, musste sie weinen. Deshalb nickte sie ihm nur kurz zu und begab sich auf die Toilette, in der Hoffnung, dass TJ dieses Manöver nicht missverstand. Der kostbare Bilderrahmen, der sich noch immer in der Papiertüte befand und den sie ihm nachher zu schenken beabsichtigte, würde ihn hoffentlich davon überzeugen, dass sie ihm nur Gutes tun wollte. Lia machte sich seit Tagen große Sorgen. Natürlich konnte sie sich nicht völlig von dem Vorwurf freisprechen, ein wenig eifersüchtig zu sein, ob der ungewöhnlichen Sympathie, die T seitens Peters Kollegen entgegenschlug. Zum anderen war diese Spielart der Zuneigung aber auch noch aus anderen Gründen wichtig. Sie hielt sie sogar für gefährlich. Wenn, so überlegte Lia, die Polizisten wegen der Mordfälle wirklich auf Spuren gestoßen waren, die T belasteten, und so sah es offenbar aus, war es äußerst unklug, wenn persönliche Verwicklungen hineinspielten und ihr Urteilsvermögen trübten. Am besten war es wohl, wenn sie selbst versuchte, ein wenig näheren Kontakt zum Revier aufzubauen, besonders zur weiblichen Belegschaft. Denn erstaunlicherweise war sie bei den männlichen Polizisten, abgesehen von Peter, eher weniger beliebt. Am Ende dieser Gedankenkette erschrak Lia Kramer über ihre eigene Courage und Skrupellosigkeit. Es schien fast, als wolle sie, dass T der Morde überführt wurde. Dabei war sie ihre Freundin, oder etwa nicht? Am besten fing sie zunächst Jody ab, die sich möglicherweise gerade in der Apotheke aufhielt, denn Peter schob Dienst mit Scalaney, und bei Detective Powell zu Hause ging niemand ans Telefon. Folgerichtig begab Lia sich in Richtung Loft, ohne allerdings genau zu wissen, wohin das führen sollte. Hatte sie vor, T anzuschwärzen, den Verdacht auf sie zu lenken? Oder bezweckte sie im Gegenteil, ihn von ihr abzuwenden? In der Apotheke sprachen in der Tat zwei Menschen miteinander. Zuversichtlich näherte Lia sich dem Behandlungszimmer. Es war nach chinesischer Sitte üblich, Gespräche zwischen Arzt und Patienten nicht unbedingt hinter verschlossenen Türen zu führen. Wenn es wirklich Jody war, die sprach, konnte sie sich vielleicht mit ihrem Wissen als geistliche Pädagogin nützlich machen. Wie schön wäre es, endlich wieder eine Freundin zu gewinnen. Aber es war nicht Jody, die sich dort äußerte, es war T, und sie unterhielt sich mit Kane. Wider ihre ursprüngliche Absicht blieb Lia stocksteif stehen und lauschte. Möglicherweise hatte T recht, die sich im Gegensatz zu Peter kaum davon gestört fühlte, dass Kane hier anscheinend alles kontrollierte und vieles wusste, was hinter geschlossenen Türen vor sich ging. Seine Dauerpräsenz gab auf der anderen Seite auch Sicherheit, wenngleich vielleicht eine trügerische. Er lenkte keineswegs die Geschicke des Viertels, aber er bewies, dass man mehr von der Welt verstehen konnte, als es auf den ersten Blick möglich schien. Momentan allerdings hatte Lia große Probleme, überhaupt etwas von dem zu verstehen, worum es ging. Offensichtlich ist das Gesprächsthema Sprachskepsis, dachte sie, wie passend. Können wir unsere Motive anderen wirklich so mitteilen, dass sie sie verstehen? »F.A. hält ihre Begabung für fruchtlos«, sagte T. gerade. »Sie hat die Erfahrung gemacht, dass sie wegen ihrer Fähigkeit, Sprache als Werkzeug einzusetzen, gemieden wird. Deshalb wünscht sie sich, nur noch einfache Ausdrücke und immer diejenigen zu benutzen, die der Situation und ihrem Gesprächspartner angemessen sind.« Kane nickte und T. fuhr fort. »Es ist ein bisschen wie mit Peter und mir. Wir scheinen zum richtigen Zeitpunkt die falschen Worte zu benutzen. Wenn er in die Apotheke kommt, während du und ich gerade miteinander sprechen, bediene ich mich anderer Worte als derer, die ich verwende, wenn ich ihm auf dem Revier begegne. Und er verachtet diese behutsame Sprachgebung.« Der Apotheker legte den Kopf schräg, sagte aber nichts. »Vor kurzem haben wir uns noch angeregt unterhalten. Es war sogar Humor dabei. Irgendwann sagte ich aus Spaß, wir müssten gegen alle negativen Gefühle angehen und sie besiegen, vor allem Selbstmitleid. Da hat er protestiert, wenn auch lachend, man dürfe wohl kaum ernsthaft dagegen kämpfen, denn dann kämen sie erst recht wieder hoch. Vermutlich sein Erbe aus dem Tempel.« Lia hörte, dass T lachte, und sie entdeckte ein Lächeln auf Kanes Gesicht. Vorsichtig veränderte sie von ihrem Standpunkt im Flur aus ihren Blickwinkel, um mehr erkennen zu können. »Ich habe geantwortet, die Worte dagegen angehen und kämpfen seien hier Metaphern, aber sie drückten eine Wahrheit aus, die er verstehen könne. Sie seien nur Hilfsmittel. Mir wäre auch lieber, habe ich ihm gesagt, wenn wir alle einfach die Worte verwenden könnten, die wir in uns tragen. Aber das sei oft zu unangenehm, weil andere Menschen das als peinlich erachteten. Und weißt du, was er daraufhin geantwortet hat? Er hat gelacht und eingeworfen, obwohl mein Vater vermutlich sagen würde, Worte seien leer und müssten als solche erkannt werden. Klar, habe ich geantwortet, aber alles, was wirklich lebensförderlich ist, dient letztlich der Erleuchtung, oder nicht? Daraufhin hat er gefragt, wenn das für alles gilt, auch für leere Worte, dann stehen dem Missbrauch Tür und Tor offen. Wo bleibt denn da die Wahrheit? Und das konnte ich nicht beantworten. »Niemand kann das«, sagte Kane. Aber er lächelte. Eine Weile blieb es still, und Lia überlegte, ob sie eintreten und der Heimlichkeit ein Ende bereiten sollte, aber etwas hielt sie zurück. In diesem Moment beobachtete sie, wie in Tees Gesicht eine Veränderung vor sich ging. Die junge Ärztin schien etwas entdeckt zu haben, etwas, das sie erkannt hatte, während sie Kane ansah. Ihre Stirn verzog sich zu einem Runzeln, und ihre Augen verengten sich, als würden sie etwas genau beobachten. Lia bemerkte an Kanes Mimik, dass auch ihm das nicht entging. »Seltsam«, sagte Tee verlegen und wand sich ein wenig. »Kaum sehe ich in dir nicht mehr nur den Apotheker, den Lehrmeister und den Vater des Mannes, der...« »Du weißt schon. Kaum bist du nicht mehr nur der Kung-Fu-Meister für mich, sondern auch der Priester, der Philosoph. Da bemerke ich zum ersten Mal hinter deinen westlichen Zügen ein chinesisches Gesicht. Du stehst genauso zwischen allen Stühlen wie ich.« Er lächelte. »Zwischen zwei Kulturen muss man manchmal einfach sein Herz entscheiden lassen«, riet er. Völlig abgeschottet vor Lias Blicken von außerhalb, tief in ihrem Inneren, wünschte Tee sich, Kanes Bemerkung über Herzensentscheidungen würde auch für Gesten und Umarmungen gelten. Und ihre Familie erführe davon. Sie konnte sich nicht erinnern, wann sie zuletzt einem von ihnen körperlich nahe gewesen war. In diesem Moment spürte sie stärker als je den Wunsch, die Gefühle ihrer Mutter besser zu verstehen. Denn obwohl sie beide im Westen aufgewachsen waren, hatten sich die Motive der Älteren, der Tochter, niemals erschlossen. »Ich erlebe dieselbe Sehnsucht wie Catelyn«, dachte Tee, »nur dass sie ihre Mutter gar nicht gekannt hat.« »Interessant.« »Oh, warte, so erstaunlich ist das nicht. Die Erzählung habe ich ja selbst geschrieben.« Lia konnte die Gedanken ihrer Freundin nicht lesen, aber sie begriff, dass hinter der sonst in letzter Zeit so geglätteten, abgeklärten Stirn etwas vorging, das alle Grenzen sprengen konnte. Diese Erkenntnis berührte sie auf unerklärlich tiefe Art und Weise. Erst Tees Worte, »Möglicherweise hast du recht, und zwischen Peter und mir steht nur ein Gleichzeitigkeitsproblem«, rissen die Pastoralreferentin unsanft aus ihren Betrachtungen. Wollte die kleine Kratzbürste sich etwa in ihre Beziehung zu Peter einmischen? Glücklicherweise fragte Tee in diesem Moment, »Er sagt, ich rede zu viel. Findest du, dass das stimmt?« Und Kane erwiderte, »Manchmal ist es das Beste, einfach zu schweigen.« Lia verharrte auf ihrem Beobachtungsposten und bemerkte, dass sie zwischendurch aufgehört hatte zu atmen. Als sie gerade wieder damit anfangen wollte, spürte sie einen Luftzug hinter sich. Der Luftzug sprach. »Erstaunlich, dass er nicht gesagt hat, Güte in den Worten erzeugt Vertrauen. Und wenn wir schon dabei sind, auch den Rest des Zitats. Güte im Denken erzeugt Tiefe, Güte im Schenken erzeugt Liebe. Lautze.« Das kam von einer leisen, aber deutlichen Stimme schräg hinter dem Eingang zum Loft. »Paddy, was machst du denn hier?« murmelte Lia knapp unter der Hörfrequenz der beiden Personen in der Apotheke. McDermott zuckte die Achseln. »Bin ich nicht immer da, wo sich etwas Wichtiges abspielt?« »Nicht immer«, sagte die Pastoralreferentin undurchsichtig. »Hast du bemerkt, dass Tee mit irischem Akzent gesprochen hat?« fragte der Mathematiker. »Was?« Lia konnte seiner Frage keine eigene Beobachtung zuordnen. »Nun, starke Amplituden bei ansonsten ruhiger Sprachführung, zum Teil nivellierte Diphthonge. Aus dieser Art der Äußerung ist sie mehrfach ins Chinesische verfallen und wieder zurück.« »Klar«, flüsterte Lia sarkastisch, »immer hin und her.« »Jedenfalls hat sie sich verändert«, sagte der Straßenmusiker nachdenklich. »Sicher, sie lotet ihre Begabungen aus. Worte sind ihr nicht mehr so wichtig.« »Im Gegenteil, ich glaube, sie beginnt gerade die Wichtigkeit der Worte zu begreifen.« »Vielleicht ist beides wahr. Jetzt lass mich zuhören«, verlangte Lia. Paddy grinste. »Du bist unmöglich.« »Ach, und du nicht? Falls du es noch nicht bemerkt hast, du bist der Hauptverdächtige in diesen Mordfällen.« »Ach was. Aber seit ich hier bin, ist doch niemand mehr umgekommen.« »Ernsthaft? Du solltest fliehen.« »Ich sehe keinen Grund dafür.« »Patrick McDermott, du bist ein unverbesserlicher Dickschädel. Peter wird bald dahinter kommen, dass jemand, der im guten Sinne begabt ist, diese Fähigkeiten genauso stark in die andere Richtung ausüben kann. Ich jedenfalls möchte dir nicht im Dunkeln allein begegnen.« Sie war ehrlich darum bemüht, ihn zu warnen, aber er ging nicht darauf ein, lächelte stattdessen. Die Pastoralreferentin zuckte innerlich die Achseln. Kam Hochmut nicht oftmals vor dem Fall? »Lia, hör mal.« McDermott unterbrach sich selbst und auch seine Gesprächspartnerin hielt inne, denn T sah Kane äußerst intensiv ins Gesicht. Einen Moment lang glaubten beide Beobachter, sie seien im Begriff, einer Intimität beizuwohnen. Aber nichts dergleichen geschah. Sie konnten nicht wissen, was in diesem Moment in Tees Kopf vorging, aber sie ahnten, dass es etwas von Bedeutung war, etwas Persönliches und Besonderes. Tee konnte sich nicht satt sehen an Kanes erfahrenem, sicheren Blick. Sie brauchte die Ruhe, die er ausstrahlte, als sei sie die Kraft eines Engels. Vielleicht, dachte die Heilerin, vielleicht ist er so etwas Ähnliches. Diesen Gedanken verwarf sie jedoch augenblicklich wieder. Die Momente, in denen er ihr fremd war, in denen er so fern und teilnahmslos wirkte, als käme er von einem anderen Stern, ließen sie ihn höchst irdisch als den erkennen, der er war. Ein Mensch zwischen zwei Kulturen wie sie selbst, doch mehr verwurzelt in derjenigen, die ihr selbst die Fremdere war. Unwillkürlich ließ sie ihre Gedanken schweifen und erkannte schon bald, wohin sie sie führten. »Woher kommst du eigentlich?« hatte Peter zu wissen verlangt in jener Nacht, gleich nachdem er sie aufgefordert hatte, keine Angst zu haben. »Erzähl mir von deiner Familie.« Sie hatte nicht geantwortet, zumindest nicht sofort. Stattdessen hatte sie ihre Lebensgeschichte Revue passieren lassen. Sie war mit ihrer kleinen Familie vertraut, aber die Verwandten ihrer Eltern kannte sie nur durch höchst sporadische Besuche in allerfrühester Kindheit. Als diese Tatsache begann, ihr das Herz schwer zu machen, hatte sie Peter mit seiner mangelnden Detailkenntnis bezüglich seiner eigenen Herkunft geneckt. Und dann hatten sie das Thema fallen gelassen und waren zu romantischeren Anwandlungen übergegangen. Es wäre nicht förderlich gewesen, eine Einladung zur Erinnerung an etwas, das sie niemals erfahren hatte, zu einem emotionalen Drama ausarten zu lassen. Sie war froh darüber, ruhig geblieben zu sein, ebenso gleichmütig, wie Kane es jetzt war, Peters Vater, in ihrer Gegenwart, in der Apotheke. Die Pastoralreferentin stand zu diesem Zeitpunkt noch immer unschlüssig im Flur und wartete auf einen Impuls zu handeln. Unvermittelt sagte Tee zu ihrem Mentor, »Vielleicht sollte ich Chinatown tatsächlich verlassen. Als Jody bei mir war, hatte ich Mühe, sie zu trösten, weil ich so eifersüchtig war.« Für Lia überraschend erwiderte der Shaolin gelassen, »Deine Gefühle sind dir bewusst geworden. Ein Moment der Klarheit ist doch etwas Gutes. Er zeigt dir, was du tun und was du meiden willst.« Die Pastoralreferentin konnte das unbestimmt unbefriedigte Gefühl, das sich in Tees Bauch breit machte, ebenfalls körperlich spüren, und sie empfand den heißen Wunsch, den Flur und ihr Versteckspiel zu verlassen, konnte sich aber nicht entscheiden, in welche Richtung sie gehen sollte, und blieb stocksteif neben Paddy stehen. »Kane«, bat Tee gerade, »du bist ein Priester, wenn ich auch nie genau verstanden habe, was das in deinem Fall bedeutet und was du eigentlich tust. In jedem Fall bist du ein weiser Mann, und deshalb bin ich sicher, dass du mir etwas weitergeben kannst, nachdem ich schon sehr lange suche.« Drei Augenpaare starrten die Ärztin an, zwei Münder standen offen. Tee selbst allerdings konnte von ihrem Standort aus, so hoffte Lia zumindest, lediglich ihren Lehrmeister wahrnehmen und fuhr fort, »Deine Sprache, sie ist anders als die von F.A. Sie verwendet viele unterschiedliche Wörter. Du dagegen, naja, eigentlich auch, aber... Deine Worte bringen das, was du sagen möchtest, auf den Punkt. Nicht nur logisch gesehen, sondern in ganzheitlichem Sinn. Beinahe metaphysisch. Irgendwie vollständig. Du verletzt niemals mit dem, was du sagst, und du äußerst dich mit großer Sorgfalt. Mir ist niemand sonst bekannt, der so behutsam spricht. Einen Moment lang schien sie zu überlegen, und Lia vermutete, dass Tee sich fragte, ob sie mit ihrer Behauptung nicht den Ehrwürdigen beleidigte, der bei seiner Wortwahl gleichfalls Achtsamkeit an den Tag legte. Aber die Pastoralreferentin war sicher, der alte Mann würde verstehen, dass für die Ärztin in diesem Moment der einzig richtige Gesprächspartner Kane war. Seine Ausdrucksweise passte zu dem, was sie sich wünschte, wie der Schlüssel zu einer Schatzkiste. »Ich bitte dich, mich zu lehren, meine Worte ebenso bedachtsam zu wählen.« Es wurde still. »Dann solltest du nichts weiter tun, als achtsam zu leben«, sagte der Shaolin leise. Damit drehte er sich von seiner Schülerin weg, aber Lia konnte, im Gegensatz zu T, erkennen, dass er lächelte. Paddy zog die Pastoralreferentin ein wenig weiter in den Schatten des Flures zurück, ohne dass erkennbar wurde, ob Kane sie entdeckt hatte oder nicht. »Ich vermute, sie wird diese Art zu sprechen erst erlangen, wenn sie Priesterin geworden ist«, flüsterte der Mathematiker. »Priesterin? Na, dann wird sie mit mehr Kollegen aneinander raunzen als nur mit Nicholas«, konterte Lia und fügte noch leiser hinzu. »Das weißt du ja noch gar nicht, Nick.« Aber Paddy nickte. »Doch, ich weiß.« Sein besorgter Blick ließ nur allzu deutlich erkennen, welche Sorgen er sich um das Bistum und die Menschen darin machte. Der Mönch auf dem Bischofsstuhl mit Beratern, die den Zöllnern und Sündern ausweichen, wo immer sie können. Der Hauptgewinn. Bombastisch. Das war alles. Weitere Kommentare waren von ihm hier nicht zu erwarten. Allerdings ließ die für ihn ungewöhnliche Auswahl des letzten Wortes darauf schließen, dass er äußerst beunruhigt war. Lia teilte seine Empfindungen und machte sich ihre Gedanken. Nach einer Weile begann sie, »T wird sich entscheiden müssen, aber das geht nicht von heute auf morgen, schon gar nicht bei ihrer Vergangenheit. Dienstlich ist sie, im Gegensatz zu mir, ich meine, falls ich wieder anfangen sollte, an der Uni Niklas nicht direkt unterstellt, aber ihr Verhältnis zur Amtskirche muss sie dringend justieren. Paddy, in dem Zusammenhang gibt es noch etwas, das mir Sorgen macht. Michael Scalaney, der Bruder von Kanes, ich glaube Freundin, Peter hat so etwas angedeutet. Also Michael hat T geschrieben, er glaube, sie wisse mehr als er, und sie hat das auf ihre Vorträge an der Uni bezogen. Systematische Theologie, Theologie nach Auschwitz und so weiter. Mit Dogmatik an sich hatte sie nie etwas zu tun. Aber was ist, wenn Wissen sich noch auf etwas anderes bezieht? Wenn er auch Dinge meinte, die hinter den Kulissen ablaufen, vielleicht sogar Hintergrundinformationen über die Priestermorde? Ihrer leisen Stimme war plötzlich eine gehörige Menge panischer Töne beigemengt, aber Paddy wandte den Blick nicht von T. »Sie hat viel Gutes gesagt«, ergänzte der Mathematiker Lias Aufzählung von T's Fachgebieten und überhörte den Einwurf mit den Priestermorden. »Ich glaube nicht, dass ihr jemand an den Karren fahren kann. Sie leistet wichtige Arbeit und sie ist engagiert. Vor ein paar Jahren in Dublin hat sie eine deutsche Weihnachtskantate entdeckt, in der die Worte vorkamen, »Die Erde schweigt, der Himmel spricht.« Der Komponist, ein Herr Drischner, hat das Werk 1944 verfasst, im Bewusstsein, dass seine Gemeinde wohl zum letzten Mal vor Vertreibung und Zerstörung Weihnachten feiern würde. T hat geweint, als sie das Stück in der Kapelle des Trinity College probte, und anschließend hat sie mich gefragt, »Was meinst du, würde Porzellan nicht sagen, das sei die einzige Möglichkeit, nach Auschwitz Theologie zu betreiben? Die Erde schweigt, aber der Himmel spricht.« Und ich sagte, »Ich weiß nicht. Frag ihn. Was Besseres ist mir nicht eingefallen.« Im ersten Moment klingt das ja auch zynisch. Wo bitte war die Stimme Gottes, als der Schnee keine Freude bereitete? Er hielt inne. Hier gab es wirklich nichts zu sagen. Lia nahm allen Mut zusammen. »Wir müssen reden«, sagte sie entschlossen, trotz des Zitterns in ihrer Stimme. »Wir müssen miteinander im Gespräch bleiben, damit niemand mehr derartige Vorurteile über andere Menschen verbreiten kann, wie damals.« Was letztlich einer der Gründe war, die T dazu bewogen hatten, nach Chinatown zu gehen, aber davon hatte Lia keine Ahnung. Die Pastoralreferentin wandte sich dem Apothekenzimmer zu, und zwar keine Sekunde zu früh. Die Schülerin des Shaolin drehte sich in Richtung Türsturz, und zwar bis zu einem Winkel, der das Versteckspiel definitiv offenbart hätte. Hastig wich Lia zurück und konnte kaum ein Lachen unterdrücken. »Paddy, was machen wir hier?« fragte sie verhalten. Hätte Lia gewusst, welche Gedanken T in diesem Moment durch den Kopf gingen, wäre ihr möglicherweise aufgegangen, dass diese Apotheke sie beide anzog, weil sie jeder von ihnen etwas gab, das sie brauchte. Denn T hing wieder an Kanes Ausstrahlung wie schon vor einigen Minuten. Aber diesmal war etwas anders als zuvor. Die Schülerin hatte begriffen, dass sie auf eigenen Füßen stehen musste. Sie durfte sich ausruhen, solange sie dessen bedurfte, das hatte Kane ihr versichert. Aber sie wollte das Angebot nur annehmen, wenn sie dabei unabhängig blieb. Und das war etwas, das genau in seinem Sinne war. Er hatte weder die Absicht, sie zu binden, noch diejenige, sie zu lehren. Er war einfach da, wenn sie ihn brauchte. Und sie würde ihn brauchen, wenn sie Priesterin werden wollte. Was bedeutete es, Priesterin zu sein? Es hieß, von Gott berufen zu sein, seine Botschaft zu verkündigen. Es hieß, in den Dienst genommen zu werden für andere Menschen, für Tiere, für die gesamte Schöpfung und alle Mitwesen, für die 10.000 Dinge. Es bedeutete zu schützen, zu bewahren, zu bebauen. Es verlangte Zuhören und behutsames Sprechen. Viele dieser Dinge galten in gleichem Maß für Cain, nur nicht die Berufung durch Gott. Oder vielleicht doch. Hatte er nicht gesagt, er maße sich nicht an, sich über Übernatürliches zu äußern? Schloss er die Existenz Gottes wirklich aus? In wessen Namen war er Priester? Die junge Heilerin drehte sich einen Schritt zur Seite und schickte sich unwiderruflich an, durch die Tür zu gehen. Aber Lia kam ihr entgegen. »Hallo, T.« »Oh, hi, Lia. Paddy«, grüßte sie im Vorbeigehen. »Entschuldigt, aber ich muss noch aufs Revier. Captain Sims hat mich auf einen Kaffee eingeladen, was wohl heißt, dass irgendwas im Busche ist.« T. lachte, aber Lia erwiderte diese Geste nicht. »Ja, ich habe auch schon bemerkt, dass sie deine Bekanntschaft sucht. Aber ich möchte dich warnen. Sie horcht dich nur aus. Sie könnte etwas herausfinden«, sagte die Ältere drängend. T. antwortete freundlich, »Ich habe nichts zu verbergen.« Daraufhin sagte Lia überdeutlich besorgt, »Dann solltest du vielleicht Paddy warnen.« Der hatte sich seinerseits in die Apotheke begeben, um Cain die Funktionsweise eines Navigationssystems zu erläutern, was anscheinend verabredet gewesen war und einige Gedankengänge aus Lias Kurzzeitgedächtnis löschte, andere dagegen hinzufügte. Die beiden Männer standen jetzt draußen vor der Brüstung der Terrasse. »Vor wem sollte ich ihn warnen, solange der Captain ihn nicht auch noch einbestellt? Etwa vor Cain?« fragte T. herausfordernd. »Ihm ist es, glaube ich, egal, wann und wo der Mörder gefasst wird. Ihm ist wichtig, dass er es nicht wieder tut.« »Bist du dir da sicher?« Das war T. offensichtlich nicht, denn sie zuckte die Achseln, in ganz ähnlicher Manier, wie Cain es normalerweise tat. Lucie und Ming Li verhalten sich jedenfalls dementsprechend. Obwohl Peter erzählt hat, dass Cain und der Ehrwürdige früher schon einmal gemeinsam ein Verbrechen aufgeklärt haben. »Peter hat dir das erzählt? Wann?« fragte Lia höchst interessiert, aber T. marschierte an ihr vorbei und in die Apotheke zurück, von der aus sich Paddy bereits wieder zum Gehen bereit machte. »Vielen Dank«, verabschiedete Cain sich von seinem irischen Besucher. T. nutzte ihre Chance. »Paddy, kann ich dich kurz sprechen? Wir gehen über die Feuerleiter hinaus. Ich muss aufs Revier und kann dich unterwegs im Sender absetzen.« McDermott erkundigte sich nicht, woher T. wissen konnte, dass er auf dem Weg in den Sender war, denn es war schließlich kein Kunststück, das zu erraten. Ihn interessierte weit mehr, weshalb sie zur Polizei gehen wollte. »Klar können wir reden«, sagte er. Dass er danach zu Fuß wieder hierher kommen musste, weil er mit Cain noch etwas anderes ausgemacht hatte, verriet er nicht. Auf der Feuertreppe blieb T. stehen. Paddy hatte Höhenangst und ihm war schwindelig, aber das hätte er niemals zugegeben, nicht vor ihr. Allerdings traute er ihr durchaus zu, das mit Absicht eingefädelt zu haben. »Paddy, du weißt, dass ich immer noch zu dir halte, nach allem, was geschehen ist. Deshalb vertrau mir bitte, wenn ich dich jetzt warne. Was immer du tust, halte dich von Lia fern. Sie verdächtigt dich.« McDermott erfasste sofort mehrere Implikationen dieser Äußerung zugleich. T. machte sich Sorgen um ihn. Sie glaubte, Lia könne ihn irgendwie hineinreiten. Sie hielt ihn für schuldig oder glaubte zumindest, er habe etwas auf dem Kerbholz, wenn auch vielleicht nicht die Morde. Vermutlich dachte sie, er habe kirchenverfassungsfeindliche Sendungen vorbereitet. »Aber mit mir kannst du nach wie vor Pferde stehlen. Vertrau mir«, forderte T. ihren Freund auf, und er nickte. »Klar, mache ich.« Eine halbe Stunde nach Paddys und T.'s konspirativem Treffen stand Captain Sims am Ende einer ebenso aufschlussreichen wie für beide Teilnehmerinnen amüsanten Unterredung auf und verließ ihr Büro, wobei sowohl T. als auch Plätzchen und Tee auf dem Schreibtisch zurückblieben. T. wickelte gerade ihren Schal um ihren Hals und griff nach ihrer Jacke, als Peter eintrat. Er sah aus, als wolle er etwas Ernsthaftes mit ihr besprechen. »Pete, entschuldige, aber ich bin nicht in der Stimmung, verdächtig zu werden. Überlass das dem Captain, okay?« Erstaunlicherweise war das aber nicht der Grund, weshalb der Detective das Büro seiner Vorgesetzten betreten hatte. »Nee, ich hatte einfach gehofft, dich... Also, ich wollte dich sehen.« »Wie bitte?« fragte sie ungläubig. »Naja, hier war den ganzen Morgen Randale. Und als Captain Sims mir den Befehl erteilte, dich hinauszugeleiten...« Er grinste breit. »Dachte ich, ich nutze die Chance, etwas anderes zu hören als das Gelalle Betrunkener von der eher unkultivierten Sorte. Die Kultivierten landen meistens nicht bei uns, die gehen in eine Entzugsklinik, bevor sich hier jemand belästigt fühlt.« Er grinste noch ein wenig breiter, um sein Mitgefühl nicht raushängen zu lassen. und deine Sprache ist immer so gewählt.
Die prustete.
Klar, sagte sie knapp. Super klar. Also gut, ich wollte mit dir reden, weil... In diesem Moment erhob sich außerhalb des Büros lautes Gebrüll. Peter riss augenblicklich die Tür auf und sicherte. Kermit trat ein, ließ die Jalousie vor der in die Tür eingelassenen Glasscheibe herunter und verkündete,
»Mit der Meuterei da draußen werden die anderen schon fertig.«
»Was ist denn los?« erkundigte sich Peter.
»Eine winzige Unstimmigkeit bezüglich der Unterbringung einer Gruppe angetrunkener Rauschgiftkonsumenten«, erwiderte Kermit, wobei unklar blieb, ob er ein Lächeln andeutete oder nicht.
»Und was macht ihr hier?«
»Karen«, sagte ihr.
Er unterbrach sich.
»Egal.
Schön, euch zu sehen.«
Peter nickte ihm zu, murmelte »Dito« und wandte sich in Richtung Tee.
»Das war eben ernst gemeint. Es entspannt mich, wie du sprichst. Erfrischend anders.«
»Ja, erfrischend dreist.«
Das kam gleichzeitig von Tee und von Kermit, die einander daraufhin mit gespielt strafendem Blick abmahnten. Peter war die Situation insgesamt unangenehm und sein Ton wurde schärfer. Aber eine so sorgfältige Sprache kann wohl nur in geschütztem Raum existieren. Außer von meinem Vater und von dir habe ich sie bislang nur aus Lucies Mund gehört. Übrigens selbst dann, wenn er lockere Sprüche einwirft, was er ja gern tut. Und natürlich damals im Tempel. Aber was daraus geworden ist, hast du sicher gehört.
Kanes Schülerin antwortete, »Wenn man die ganze Welt als geschützten Raum betrachtet, kann man auch in einer unfreundlichen Umgebung lebendige Wörter verwenden.«
Peter erwiderte ungeduldig, »Das strengt an, dabei geht zu viel Energie verloren.«
Bezeichnenderweise war Kermit derjenige, der schwieg, und Peter biss sich auf die Lippen. Tee sprach weiter,
»Du hast recht, es ist nicht einfach, Pete, aber es ist möglich. Man muss dafür nicht in einem Tempel leben oder in einer religiösen Gemeinschaft. Dein Vater macht es doch vor.«
»Erstes und zweites Kloster, erster und zweiter Tempel«, deklamierte Kermit theatralisch. »Welche Parallelen der Weltgeschichte tun sich hier auf?«
Peter und Tee sahen ihn verständnislos an. Was war der Grund für seine sarkastische Reaktion?
»Welcher zweite Tempel?« fragte der Sohn des Shaolin. »Er ist nie wieder aufgebaut worden.«
»Der deines Vaters nicht«, sagte Tee, und der junge Kane nahm überrascht zur Kenntnis, dass sie Kermits Reaktion auf ihre Worte beobachtete.
»Aber der des Volkes Israel schon.«
Peter stutzte. Ihn verwirrten diese dauernden Anspielungen auf Religion und Weltgeschichte.
Kermit dagegen nickte.
»Und die beiden Klöster sind dasjenige, in dem du aufgewachsen bist und das du durch die Zerstörung des Tempels verloren hast, Pete, und dasjenige, aus dem du geflohen bist, Tee. Kapiert endlich, dass ihr ständig um den heißen Brei herumredet. Ihr seid nur zu stolz, um zu erkennen, dass ihr einander helfen könntet, alte Wunden zu heilen.«
Peter wand sich wie unter einer imaginären Dusche.
»Huh, na wenn das Leben so kompliziert ist, sollte man es niemandem auf der Welt zumuten. Da scheint es wohl besser, überhaupt keine Nachkommen mehr in die Welt zu setzen, was meint ihr?«
»Puh, es ist entschieden zu heiß hier drin.«
Er friemelte betulich am Thermostaten der Klimaanlage herum, aber Kermit war noch nicht fertig.
»Ihr habt einfach ein Problem mit dem Zeitmanagement. Wenn Tee in der Stimmung ist, über Tiefschürfendes zu sprechen, bist du es nicht und umgekehrt.«
Tee warf ein, »Wir reden doch permanent über Tiefschürfendes.«
»Aber nicht über das, was euch beide wirklich umtreibt. Hoffentlich tut ihr das irgendwann mal, denn mich macht es wahnsinnig, euch zu beobachten.«
»Dann lass es!« Peter wurde wütend. Tee legte ihren Arm auf seinen, um ihn zurückzuhalten, denn er war bereits auf dem Weg zur Tür. Er gab ihrem Wunsch nach, denn immerhin hatte er ursprünglich mit ihr sprechen wollen.
»Ich meine«, fuhr Kermit fort, »Tee, du glaubst, du hast mit deiner Mutter nichts gemein, und das beschäftigt dich. Aber das ist doch nur Schnee von gestern. Lebe endlich bewusst, lebe achtsam im Jetzt.«
»Ja, ich weiß, dass du das versuchst, aber...«
»Du hast mit Kane über mich gesprochen«, erkannte Tee, und ihre Stimme klang wie zerbrechendes Glas, »und er hat dir etwas über mich erzählt.«
Kermit ließ sich nicht aus dem Konzept bringen.
»Ich habe mir vieles selbst zusammengereimt«, sagte er, und wollte es dabei bewenden lassen. Dann ging ihm auf, dass er auf diese Weise Misstrauen in die Welt setzte, das er doch gerade hinwegzureimen gedachte. Und er setzte hinzu,
»Peters Vater hat nichts Privates ausgeplaudert. Wichtig ist, dass du, dass ihr beide, endlich etwas lernt aus diesen, nennt es Zufällen. Es ist eine zyklische Zeiterfahrung, all diese Parallelen, die sich bei euch finden und bei euren Vorfahren. Du hast es in Leonies Rosenbeet geschrieben, Tee.«
Huh, machte Peter. Moment.
Worauf wollte sein Kollege hinaus? Das alles hier wurde entschieden zu privat und zu kosmologisch, nannte er es in Gedanken, zu umfassend.
Still, forderte Kermit.
Lernt aus den Wiederholungen, nur lasst euch nicht davon einwickeln. Ihr seid selbstverantwortete Wesen, also versöhnt euch mit eurer Vergangenheit und lasst sie ruhen, zugunsten der Gegenwart. Er holte tief Luft.
Peter unterbrach Kermits Monolog, indem er einwarf: Ach übrigens, T, jetzt weiß ich wieder, was ich die ganze Zeit über wollte.
Endlich, dachte die Ärztin, es reicht jetzt mit dieser Nabelschau.
Captain Sims hat mich gefragt, wieso es eigentlich Leonies Rosenbeet heißt, obwohl in der ganzen Schrift nicht ein einziges Rosenbeet erwähnt wird. Fehlt da vielleicht ein Teil?
Peter war, ohne es zu bemerken, aus einem saloppen Einwurf wieder auf ernsthaftes Terrain geraten, sogar auf ziemlich rutschiges. Möglicherweise fehlte in der Novelle der Abschnitt, der auf Tees Täterschaft bezüglich der Priester hinwies. Glücklicherweise kam ihm in diesem Moment etwas Unvorhergesehenes zu Hilfe.
»Hallo«, unterbrach Leah, die gerade die Tür geöffnet hatte, Tees Antwort auf Peters Frage nach dem Missing Link im Rosenbeet. »Entschuldigt, ich war sowieso gerade hier.«
»Was habt ihr eigentlich alle immer mit meiner Geschichte?«, fragte Tee wütend.
Leah konnte ihre Reaktion durchaus nachvollziehen.
Es reichte, dass der Captain Tee gebeten hatte, ihr ein Exemplar zukommen zu lassen. Daher wusste Kermit vermutlich Bescheid. Wieso interessierte sich plötzlich jeder ihrer Bekannten dafür?
Die Pastoralreferentin setzte sich auf Sims riesiges Schreibtischungetüm, 10 Zentimeter von Peters Beinen entfernt. Das hier versprach, interessant zu werden. Das Gespräch mit Jody, das sie gerade geführt hatte, unterstützte diesen Eindruck in jedem Fall.
»Es ist nur eine Erzählung, und dass kein Rosenbeet drin vorkommt, ist Literatur. Oder Blödheit. Ich fand es einfach schön, und damit basta.«
Es war keine Sorgfalt mehr, in Tees Worten zu erkennen. Vielleicht hatte Peter recht mit dem, was Leah vom Flur aus gehört hatte, und man konnte eine solche nur in einer lebensförderlichen Umgebung an den Tag legen. Weitere Erklärungen zum Thema Leonie war Tee jedenfalls nicht zu geben bereit, das war deutlich.
»Vielleicht sind die Sprache der Bibel, die Sprache der Kirche oder die Sprache des Tempels aus deiner Kindheit tatsächlich antiquiert. Gemeinsam haben sie jedenfalls den Versuch, eine Wirklichkeit abzubilden, die höher ist als das, was wir im Alltag wahrnehmen. Das ist doch ein ehrenwertes Ziel. Ob nun die Mauern der Sprache oder die Mauern von Jericho. Jedenfalls müssen sie fallen. Wir treffen uns dann auf der anderen Seite, da, wo die Wahrheit lebt.«
Leah begriff, dass Tee gerade nicht nur Peter ein Friedensangebot gemacht hatte, sondern auch ihrer Vergangenheit. Kermit neben ihr wirkte so ergriffen, dass die Pastoralreferentin vermutete, er habe verstanden, worum es ging. Nur hoffte er vermutlich, im Gegensatz zu ihr, damit nicht der Einzige zu sein.
Wie zur Bestätigung dieser Überlegung fuhr die junge Ärztin fort: »Letztlich kann es nur darum gehen, ein weites Herz zu kultivieren und innerlich zu wachsen, um dieser Weite gerecht werden zu können, ohne selbst vor die Hunde zu gehen. Darauf kommt es an.«
Leahs Augen wanderten unruhig hin und her und blieben an Peter hängen. Augenscheinlich fühlte er sich äußerst unwohl, schien fliehen zu wollen, seinen Blick aber nicht von Tee abwenden zu können. So sehr es ihm auf die Nerven gehen musste, dass auf einem Polizeirevier mit religiösen Metaphern um sich geworfen wurde. Er war schließlich immer noch im Dienst. Die Pastoralreferentin hörte ihn beinahe lamentieren: »Was dachte sich Captain Sims eigentlich?«
»Und wer war daran schuld?«
Leah sah Tee mit einem Blick an, der weniger genervt als vielmehr fast hasserfüllt und ängstlich wirkte, und spuckte: »Ich erkenne dich nicht wieder. Wer bist du eigentlich?«
»Was meinst du?« fragte Tee ruhig.
»Na, deine Doppelmoral. Du trägst noch immer die Fahne des Christentums vor dir her. Dabei bist du längst keine Heilige mehr. Was ist mit Paddy? Willst du den anderen etwa vorgaukeln, ihr wärt 5 Jahre lang zusammen gewesen und niemals miteinander ins Bett gegangen?«
Kermit sah auf. War das noch die gefasste Pastoralreferentin, die da sprach?
Er hatte eher den Eindruck, dass hier etwas aus Leah herausbrach, das tiefer saß als die vielen Masken, die sie sonst präsentierte. Entweder entstammten diese Worte Angst und Wut oder einer Depression. Er selbst hatte einmal jemanden kurz vor einer Psychose so emotional und scheinbar zusammenhanglos reagieren hören.
Griffin stieß einen Seufzer aus und schaltete auf Empfang.
Tee überhörte den körperlichen Bezug in Leahs Worten und seufzte ebenfalls. Nachdenklich stützte sie beide Hände auf Sims riesigen Schreibtisch. Was sollte der soeben vorgebrachte Vorwurf?
War es tatsächlich Scheinheiligkeit, wenn man sich hinter ein Wertesystem stellte, an das man glaubte, obwohl man ihm nicht gerecht werden konnte? Bestätigten nicht gerade Ausnahmen die Regel? Sie selbst hätte es im Gegenteil als scheinheilig empfunden, wenn man aus falsch verstandener Ehrlichkeit dem eigenen Moralkodex eine Absage erteilt hätte. Oder, dachte sie bitter, wenn man versucht hätte, diesen Moralkodex in einen Rechtskodex zu überführen, obwohl man sich bewusst war, dass es niemand vollständig vermochte, ihm treu zu sein. Doch die Pastoralreferentin war noch nicht fertig mit dem, was sie zu sagen hatte. »Sag schon, kannst du dich eigentlich noch katholisch nennen, wenn du uneheliche Beziehungen pflegst?« spuckte sie. Es wäre einfach gewesen, Lia als Antwort auf diese Frage ihre eigene diesbezügliche Aktivität vorzuhalten, aber T nahm Abstand davon. Die Pastoralreferentin hatte gewiss ihre Gründe, so intensive Gefühle zur Schau zu tragen, und die junge Ärztin wollte nicht die Ursache dafür sein, dass ihre Freundin sich auf eine Weise offenbarte, die sie später bereuen mochte. Ihr war klar, dass das, was Lia eigentlich mitzuteilen wünschte, auf einer ganz anderen Ebene lag. Es ging nicht um kleinliche Handlungsvorschriften. Darauf einzugehen, hätte den Kern der Sache verfehlt. Stattdessen sagte T: »Ich weiß nicht, wie ich mich nenne oder nennen sollte, und ich bin noch nicht sicher, ob das, was ich tue, richtig ist. Mir ist nur eines wichtig. Bei allem, was ich tue, versuche ich mir vor Augen zu halten, dass das größte Gebot die Liebe ist. Ansonsten kann ich nur hoffen, noch immer auf Gottes Pfaden zu gehen.«
»Bedeutet das, du bereust, was du getan hast?«
»Was denn?«
»Das weißt du selbst am besten«, versetzte Lia geheimnisvoll.
Peter stellte erstaunt fest, dass die implizite Unterstellung, T habe etwas zu verbergen, das die Polizisten interessieren könnte, der Shaolin-Schülerin zu entgehen schien, denn sie antwortete offen: »Ich bereue nur das, was ich gegen die Liebe verbrochen habe, was immer das gewesen sein mag.« Damit drehte sie sich von den dreien weg und begann zur Verblüffung der anderen Anwesenden hochkonzentriert mit der Ausübung einer Kung-Fu-Form, und alle sahen, dass der Schatten, den sie dabei an die Wand warf, katzenförmig war. Peter allerdings verband angesichts der weiten Kleidung, die sie trug und die ihrem Bauch sichtlich wohltat, ganz andere Dinge damit, und zwar Dinge, die ihn verwirrten. Und zwar jenseits der Tatsache, dass es an sich schon ungewöhnlich und peinlich genug war, im engen Büro des Käpt'n Kampfkunstübungen auszuführen, so sehr das den Übenden auch beruhigen mochte. Der Detective ließ das soeben beendete Gespräch unter Einbeziehung seiner Assoziationen noch einmal vor seinem geistigen Auge ablaufen. T hatte offenbar von der Zeit gesprochen, bevor sie das Baby verloren hatte, und dadurch waren starke Gefühle freigesetzt worden. Was konnte eine schwangere Frau gegen die Liebe verbrochen haben? Wem hatte sie das Herz gebrochen? Etwa Paddy?